Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Okay Cool trifft, dem Format hier bei Okay Cool, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einladen. Und so war es auch heute. Ich hatte zu Gast den lieben Jörg Friedrich. Man kennt ihn von seiner Arbeit bei seinem eigenen Berliner Studio Paint Bucket Games und da zuletzt der Release von Through the Darkest of Times. Ein Strategiespiel, das sich dreht um den zivilen Widerstand während der Machtergreifung der Nazis in Berlin. Ein hochspannendes Thema, ein hochspannendes Spiel auf vielerlei Ebene. Einige andere kennen ihn vielleicht aber auch von seiner Arbeit an Spec Ops The Line, damals noch bei Jäger, dem Entwicklerteam, ebenfalls hier in Berlin. Dieses bekannte, berühmte und immer wieder hervorgekramte und zitierte Antikriegsspiel. Und das sind so, glaube ich, zwei der ganz prominenten Stellen im Lebenslauf von Jörg Friedrich. Aber, und jetzt kommt dieses große Aber, dieser Mensch hat natürlich auch ein Leben vor diesen beiden Stationen und vor diesen beiden Spielen und Studios gehabt. Und da war ich sehr gespannt, mehr davon zu erfahren. Ich kenne Jörg Friedrich persönlich, ich habe ihn schon in vielen, vielen Interviews immer wieder sprechen dürfen. Ich spreche sehr gerne mit ihm, es macht immer sehr viel Spaß, man lernt immer sehr viel dazu. Es sind immer interessante Perspektiven, die er einbringen kann. Aber eine Sache oder ein großes Kapitel seines Lebens war mir immer unbekannt gewesen, nämlich, wo kommt er eigentlich her? Was hat er eigentlich gemacht vorher? Und so drehte sich dieses Gespräch vor allem um einen Spaziergang durch Jörg Friedrichs Biografie. Wir beginnen in seiner Kindheit in Süddeutschland. Wir gehen zu seinem ersten Job am Frankfurter Flughafen, was er da gemacht hat, wie das für ihn war. Und wie er dann schließlich nach Berlin kam, von dort nochmal in eine kleine Enklave reiste und dann wieder zurück nach Berlin bis in die Gegenwart. Und es war ein sehr, sehr, sehr schönes, interessantes Gespräch und ich hoffe, ihr könnt dem genauso viel abgewinnen, wie ich es auch konnte. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Begegnung mit Jörg Friedrich. Wir hören uns im Anschluss der Folge nochmal ganz kurz wieder. Ich habe gerade schon ein bisschen Herzrasen bekommen, weil dein Mikro manchmal so kleine so Störgeräusche macht, weißt du, so flop, plopp.
Ja, ist das so?
Aber gar nicht so schlimm, nur manchmal, bei Konsonanten vielleicht.
Bei Konsonanten?
Sag mal. Ich gebe auf, komm. Es ist 17.37 Uhr, ich hab keine Energie mehr, ich lasse es jetzt einfach.
Also, ich wüsste auch nicht, ich kann noch mal, das ist eigentlich, naja, es hilft auch nichts, ich habe auch kein anderes.
Nein, das bringt mich eigentlich mehr so, also ich versuche daraus so was Positives, also ist auch gar nicht schlimm. Also das erstmal zuerst, fühl dich wohl, lehn dich zurück, das ist überhaupt nicht schlimm. Ich habe nur heute mir wieder Gedanken gemacht und überlegt, das wäre so cool, wenn es dann, und so sieht es ja momentan ein bisschen aus, wenn man dann mal wieder meine Interviewpartner und Partnerin persönlich besuchen kann. Darauf habe ich ja total Bock. Und stell dir mal vor, also jetzt würde ich vielleicht bei dir sitzen, weiß ich nicht, im Wohnzimmer oder so oder im Büro, keine Ahnung, und dann würde ich da so richtig cooles Audio-Equipment hinlegen und sagen, so Jörg, jetzt haben wir hier mal ein Stündchen und wir müssen uns keine Sorgen um Technik machen. Das ist so ein kleiner Traum von mir. Das würde ich gern schaffen.
Ja, das würde ich auch gern schaffen, dass wir uns wieder besuchen können. Das wäre doch was.
Würdest du denn, in welches deiner Wohnzimmer im wörtlichsten Sinne, also in deiner Wohnung, wo würdest du mich denn da hinsetzen? Wenn ich jetzt sagen würde, Jörg, ich bin jetzt hier, ich habe ein kleines Audio-Equipment im Rucksack, brauche gar nicht viel Platz, wo würdest du mich denn da hinsetzen?
Dann würden wir uns auf die schon ins Wohnzimmer setzen.
Schön.
Wahrscheinlich an den Esstisch. Also bei uns, wir haben so ein Esswohnzimmer kombiniert mit offener Küche und so. Und da würden wir uns hinsetzen. Das ist das Wohnlichste. Eigentlich ist es ja sehr schön draußen, wo ich wohne. Stimmt. Aber mit Audio-Equipment ist das natürlich mal so ein bisschen suboptimal. Aber wenn wir rausgehen würden, würde ich sagen, lass uns an den See gehen. Lass uns an den See setzen, der hier in der Nähe ist.
Ich erinnere mich, ich habe, also ohne dass du es jetzt natürlich näher spezifizieren musst, aber ich habe Bilder gesehen, die mir auch zeigten, er wohnt nicht in Berlin Zentrum, ne? Ist schon ein kleiner Steinwurf raus.
Ja, genau. Wir sind vor etwas über einem Jahr nach Rand Berlin gezogen.
Ach.
Und sind jetzt wirklich in Laufnähe eines großen Sees. Also Berlin ist ja eh umgeben von Seen. Mhm. Eigentlich ist es ja fast egal, wohin man da rauszieht. Man wohnt dann fast immer irgendwie nicht weit weg von einem See. Und so ist das jetzt. Und es ist ein absoluter Traum. Ich liebe es. Es ist so schön. Es war die beste Entscheidung ever. Ich musste mehrere Jahre auf meine Frau einwirken, weil sie unbedingt in der Stadt bleiben wollte oder sich das zumindest nicht vorstellen konnte, nicht in der Stadt zu sein. Und jetzt haben wir so einen Kompromiss. Wir sind also in Randberlin, aber wir haben eine sehr gute Verbindung in die City. Mhm. Und dann war Corona. Es war also wirklich, wir sind rausgezogen und hinter uns ist alles explodiert, so ungefähr. und das war also, ja, das war eine echt glückliche Fügung, dass wir direkt, als die Quarantäne und das Homeoffice losgingen, plötzlich in einer Gegend war, die, ja, in der sich das deutlich besser aushalten ließ.
Mhm. Von was hattest du am meisten die Nase voll, wenn ich fragen darf? Was waren die Sachen oder war es eine Mischung aus ganz vielen Dingen, wo du gesagt hast, so, ich will jetzt hier raus aus der Stadt?
Es war sicherlich eine Mischung, aber am meisten belastet hat mich eigentlich, dass alles eben so zugebaut ist. Ne? Das ist also, wir haben lange Zeit einen Hund gehabt und ich bin immer mit dem Hund spazieren gegangen und ich fand es immer total nervig, dass man so weit laufen musste, bis man irgendwie mal eine offene Fläche gesehen hat und irgendwie so ein bisschen grün und so. Das, ja, also ich merke halt auch einfach, wie gut mir das tut, irgendwo zu sein, wo ich wo man einfach mal so eine weite Fläche vor sich hat und wo es nicht laut ist, also wo man einfach keinen Verkehrslärm hört. Das hat mich tatsächlich echt gestresst am Ende, dauerhaft. Mhm. So. Mhm.
Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich habe letztens mit einer Bekannten einen Spaziergang gemacht über das Tempelhofer Feld hier in Berlin. Mhm. Und das ist, da bin ich gar nicht so oft, obwohl ich jetzt nur so ein paar energiegeladene Steinwürfe davon wegwohne. Es ist wirklich nicht so weit. Aber es ist jedes Mal, wenn wir da drüber gelaufen sind, war das echt so ein, boah, das ist echt ein ganz anderes Sehgefühl, aber auch so ein Laufgefühl. Plötzlich hat man nicht mehr diese Häuserwände vor Augen. Und richtig schön war, ich bin ja Dorfkind, wenn man an einigen Stellen auf dem Tempelhofer Feld auf den Boden guckt, auf diesen Bodenbelag, dann ist der so ein bisschen aufgerissen, so ein bisschen kaputt und da gucken so Kieselsteinchen durch und ein bisschen Löwenzahn, keine Ahnung. Und das erinnerte mich auch sehr an meine Dorfkindheit und da habe ich direkt so ein wohliges Gefühl bekommen. Also da habe ich auch gemerkt, ui, also Berlin, also ne, viele Vorteile, vor allem wenn man kulturelle Veranstaltungen, wenn da mal was offen ist und so weiter, aber es zieht schon Kraft, diese Stadt.
Ja, absolut. Ja, das ist halt, also ich wohne jetzt knapp 20 Jahre in Berlin und das war schon, jetzt hat es doch geblinkt.
Ist da was Schlimmes geblinkt?
Nee, nicht schlimm. Ich habe nur etwas nicht zugemacht.
Sätze, weißt du, die hört man ganz ungern, wenn man mit jemandem ein Gespräch führt über so Software, so, oh, da hat was geblinkt. Das ist so, wie wenn du im Flugzeug sitzt und die Ansage geht kurz an vom Piloten und man hört nur dieses, oh, das sind so, das macht mich sehr nervös.
Ja, ist alles okay, aber wie zur Hölle beende ich das jetzt hier? Nicht nur Fenster schließen, ich möchte, dass du weg bist, Programm.
Oh Gott. Ja. Oh
Gott. Moment, ich bin sofort bei dir wieder.
Komm mal, ja. Während du das X drückst, denke ich über die Zahl 20 nach. Das ist richtig lange, finde ich. 20 Jahre, bei mir sind es, glaube ich, 7 Jahre in Berlin, 7 oder 8 Jahre. Und das fühlt sich schon an wie mindestens 2 Leben. Also wirklich. Und 20 Jahre, ich kann es mir nicht vorstellen.
Ja, und ich habe die Zeit, also ich habe die Zeit auch sehr genossen. Und ich finde es ja auch immer noch cool. Ich mag die Stadt schon. Aber ich komme jetzt nicht vom Dorf, aber ich komme aus einer nicht so großen Stadt. Und auf jeden Fall bin ich so aufgewachsen, dass ich immer viel Grün in der Nähe hatte. Und das hat mir jetzt am Ende doch wirklich gefehlt. Mhm. So, und ich wäre vielleicht auch innerhalb, also es gibt ja auch Ecken innerhalb Berlins, wo man dann näher am Grün ist als jetzt da, wo wir gewohnt haben. Aber innerhalb Berlins umziehen ist ja auch nicht einfach. Es ist ja einfach so teuer und total schwer, was zu finden. Und dann ist es fast leichter, am Stadtrand was zu finden.
Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich liebäugel momentan so ein bisschen mit einem Umzug nach Hamburg. und habe mir heute mal wieder Wohnungsinterrate angeguckt und habe ich eine Wohnung entdeckt. Rot, von vorne bis hinten, sieht aus wie der Red Room aus Twin Peaks. Du gehst rein, also 3 der 4 Zimmer, oder nee, Quatsch, 3 der 4 Bilder natürlich, wer bin ich denn? 3 der 4 Bilder zeigte Räume, die komplett rot gestrichen sind. Also nicht nur der Boden war rot, sondern auch die Wände und die Decke. Und in einigen der Räumen sogar die Haushaltsgegenstände waren rot. Das war der Knaller. Sowas sehe ich da, dann denke ich mir, oh, ich möchte ins Bett einfach nur mich zudecken und die Augen zumachen.
Ja, ja. Also so in der Art war meine erste Wohnung in Berlin, in die wir gezogen sind. Die, ich darf überhaupt nicht erzählen, was die gekostet hat. Die war, das war in Prenzlauer Berg, in der Pappelallee, sehr schöne Gegend eigentlich. Und schöne Altbauwohnung, groß und super billig, kam aus Frankfurt und die Wohnung kostete einfach mal die Hälfte von dem, was wir in Frankfurt bezahlt haben, und war doppelt so groß. Und die war aber so scheußlich gestrichen und zwar alle Räume in entweder Orange oder Pink oder beides im selben Raum. Und eine Woche lang nichts anderes gemacht, als diese Wohnung immer wieder zu überstreichen, weil die Farbe auch so hartnäckig war. Und das kam dann immer durch. Und ich habe dann auch so Albträume davon, von dieser Farbe bekommen. Es war echt, Horror. Seitdem sind meine Wohnungen immer weiß.
Stand im Vertrag bei dieser Horrorwohnung, dass sie bitte wieder so übergeben werden muss, wie du sie bezogen hast? Da musstet ihr das wieder zurückstreichen?
Nein. Nee, das ist eine ganz andere Zeit, ne? Also das war so in Berlin, da bist du halt zum Vermieter und der so, ja, könnt die Wohnung haben. Wir wollen aber überhaupt nichts machen. Und auch die Leute, die jetzt ausgezogen sind, müssen auch überhaupt nichts machen. Dafür müsst ihr auch überhaupt nichts machen, wenn ihr wieder auszieht. Und so, okay, fein. Dann ist es halt so, ja.
Das ist ja super. Und jetzt bin ich gespannt, weil jetzt kenne ich 3 Stationen. Ich weiß Berlin natürlich jetzt aktuell, dann Frankfurt hast du gesagt und davor das kleine Städtchen, Örtchen im Grünen. Jetzt, ich fange mal bei dem kleinen Städtchen, Örtchen im Grünen an, wo du aufgewachsen bist. Willst du verraten, wo oder wo grob das ist? Wie kann ich mir das vorstellen, wie groß das alles war?
Ja, ist kein Geheimnis. Also ganz so klein war es dann auch nicht. Das ist Heilbronn am Neckar in Baden-Württemberg.
Ja, klar.
So zwischen Stuttgart und Heidelberg, ziemlich in der Mitte. Hat, ich glaube, inzwischen so 120.000 Einwohnerinnen oder so. Und ja, ist umgeben von Weinbergen und Wald und ja, halt so eine mittelgroße, mittelkleine Stadt, Industriestadt überwiegend. Audi sitzt da zum Beispiel und Lidl kommt daher. So an großen Arbeitgebern und ja, genau, so ein bisschen eine Arbeiterstadt eigentlich. Ja.
Diese Stadt, die kenne ich. Ich komme ja auch aus dieser Ecke, aus Süddeutschland generell, aber auch Baden-Württemberg. Und das ist immer sowas, ich gucke mir gerade Bilder nochmal von Heilbronn an, das ist sowas, was ich beschreiben würde als so eine süddeutsche Grüne. Also das habe ich mir jetzt gerade ausgedacht, glaube ich. Aber damit meine ich so eine große Stadt, die aber wirklich durchsetzt ist von so grünen Terrassen und von grünen Flecken und die auch umgeben ist von ganz vielen grünen Orten. Und aber trotzdem gleichzeitig nicht so grün, hier ist ein Wald gewachsen, wirkt, sondern alles ist sehr penibel, malerisch, genau gepflegt und gehegt. So etwa sind diese Städte da unten.
Ja, das ist eine ganz gute Beschreibung, glaube ich, genau. Und mein, was halt der große Unterschied ist zu Berlin und zum Norden, ist, du siehst halt immer Berge. Also Berge ist auch übertrieben gesagt, aber du hast halt
Weinberge.
Du hast halt Höhenunterschiede, größere, ne? Und du hast halt diese Weinberge drumherum die ganze Zeit, genau.
Ja, wirklich eine schöne Ecke. Ist das, du bist dann wahrscheinlich von dort nach Frankfurt gezogen, als es dann, es ist jetzt einfach nur eine Annahme, um es zu wissen, als es dann den ersten großen Meilenstein im Leben gab, volljährig und man zieht weg, um irgendwas zu machen.
Genau so war es, ja. Ich habe nach der Schule mich selber so eingeschätzt, dass ich wollte nicht arbeiten. Ich wollte nicht studieren. Ach so, studieren, weil ich so ein bisschen Sorge hatte, dass ich das nicht durchziehe. Ich war so ein bisschen Hallodri zu der Zeit. und wollte arbeiten und habe dann überlegt, was mich interessiert. Und eine Leidenschaft war immer damals und auch heute weniger, aber damals sehr das Reisen. Ich bin immer gern gereist und dann habe ich eine Ausbildung angefangen als Reisekaufmann. Und als die zu Ende war, hatte ich die Möglichkeit, mit derselben Firma, für dieselbe Firma nach Frankfurt an den Flughafen zu gehen. Und das fand ich extrem cool und spannend und interessant, am Flughafen zu arbeiten in Frankfurt. Und das habe ich dann gemacht. Genau, dann bin ich mit denen nach Frankfurt gegangen und habe da 7 Jahre, glaube ich, gearbeitet fast. Oder, nee, stimmt nicht, 5 Jahre. 7 Jahre waren es insgesamt. Genau.
Aber wie stelle ich mir das vor? Was hast du da genau gearbeitet dann?
Ich habe Flüge verkauft.
Du warst in diesen kleinen Glashäuschen, ja, da in dem Flug. Ach, guck mal, ein Ding.
An diesen kleinen Schaltern, genau. Also das war ja. Das war ja so Mitte, Ende 90er. Mhm. Und da gab es gerade einen Boom für Last Minute, also für Reisebüros generell. Es gab einen wahnsinnigen Reiseboom und es gab eben diese relativ neu auftauchende Last-Minute-Segment, kann man sagen, wo eben ja einmal Reisen kurzfristig verkauft wurden und dann gab es immer diesen Mythos, dass man ganz kurz vorher die Plätze in den Fliegern fast verschenkt würden, damit sie nicht leer bleiben.
War nicht so?
Nee, das ist Quatsch, aber das hielt sich sehr hartnäckig und davon es gab eben so einen ganzen Teil der Branche, die davon profitiert haben und die Tickets verkauft haben. Und wir waren so ein bisschen spezialisiert, die Firma, bei der ich gearbeitet habe, war spezialisiert auf Flugreisen, also auf Linienflüge insbesondere. Und das war spannend, weil, also das war ja noch so Prä-Internet oder so Anfangs-Internet und es gab aber damals schon die Fluggesellschaften waren also schon länger vernetzt natürlich. Du hattest so Reservierungssysteme und du konntest, wenn du dich auskanntest, Plätze finden und Preise finden, die nicht jeder gefunden hat. Man musste sich auskennen, man musste zum Teil Beziehungen haben und konnte dann Leuten Flüge besorgen, die kein anderer besorgen konnte. Und das waren immer die Sachen, die dann eben mit denen man gutes Geld verdient hat. So, und die auch aufregend waren, ne? Also du hattest dann manchmal, also gerade im Flughafen, hattest dann manchmal Leute, die da so stranden und nicht mehr wegkommen und nur begrenzt Geld haben und dann kannst du denen helfen, wegzukommen und es ist irgendwie ganz aufregend, weil eigentlich alles voll ist, weil Sommerferien sind oder so und alles viel zu teuer und dann kennst du da aber jemanden oder weißt was, wo man gucken kann und dann guckt man eine Weile und spekuliert drauf, dass vielleicht was frei wird und kann denen dann was anbieten und so. Das war schon cool. Also das war nicht schlecht, hat auch Spaß gemacht. Ich habe nur irgendwann gemerkt, dass ich das nicht mein ganzes Leben machen will.
War das so diese Momente, die höre ich immer wieder von Leuten, wenn sie über ihren Beruf sprechen oder einen alten Beruf sprechen. Und da gibt es immer so zwei verschiedene Arten, wie diese Momente stattgefunden haben. Es war entweder dieses Schleichen über Monate, Wochen, merkte man, irgendwas ist falsch hier. Und dann kommt der Moment der Erkenntnis, ich muss meinen Job wechseln. Oder es gibt die Menschen, die wachen tatsächlich früh morgens auf und sagen, ich muss hier raus, es geht nicht mehr. Wo, in welcher dieser Schubladen warst du denn gelegen?
Also ich glaube, es war schon ein schleichender Prozess. Es gab einfach bestimmte Sachen, die mich gestresst haben, auch wieder. Also es ist halt, das ist halt total krass, in so einem Flughafen zu arbeiten. Du musst dir vorstellen, du sitzt da, das war ja noch im Terminal 1, Halle B zum Teil, weiß ich noch, in der Mitte. Das ist, wenn du den Frankfurter Flughafen kennst, also das Terminal 1 ist ein riesiger Raum im Prinzip. Ein gigantischer Raum. Da sind eigentlich, also das ist zwar nochmal unterteilt in ABC, aber eigentlich hängen die alle zusammen. Und durch diesen Raum gehen zigtausende Leute und halten sich immer gleichzeitig zigtausende Leute auf. Und wenn du sitzt da so mittendrin an so einem Schalter und bist von allen Seiten aus ansprechbar und du hast noch Telefone vor dir, die ständig klingeln können. Und das ist halt so ein Dauer, also das ist halt einfach so eine Dauerverfügbarkeit und ständig kommt irgendjemand will ständig was von dir, ne, von der Seite dir. Also du hast einmal die Kunden, Kundinnen, die dich ansprechen, dann hast du aber auch immer wieder Leute, die dich einfach nur nach dem Weg fragen oder so und dann klingelt das Telefon gleichzeitig, du hast aber Leute vor dir und wenn du dann mal so einen Ruhemoment hast, wo mal keiner was von dir will und dann hörst du so um dich rum diese tausenden Stimmen so. Und das hast du halt jeden Tag irgendwie 8, 9, 10 Stunden, je nachdem, wie lange man da arbeitet. Das ist nämlich auch so ein Crunch-Heavy, so eine Crunch-Heavy-Industrie, kann man sagen. Die Touristikindustrie, weil du ja auch da so Phasen hast, in denen eben sehr viel los ist und in denen dann mehr gearbeitet werden muss. Und dann, ich war damals schon so, dass ich mich eben gleichzeitig für Computerspiele interessiert habe. Also ich habe sowieso die ganze Zeit gezockt viel und habe aber auch schon länger gerne Maps gebaut mit Level-Editoren, so zum Spaß und so zum Teil dann auch für meine Freunde. Und wir haben die dann irgendwie zusammengespielt, so StarCraft-Maps am Anfang und so. Und und irgendwann habe ich gedacht, Mensch, mir macht es so einen Spaß, diese Maps zu bauen und so Sachen zu skripten. Vielleicht könnte ich das ja beruflich machen. Und das war so ein Gedanke, der dann gereift ist und der zusammen mit diesem, oh, mir ist das eigentlich zu viel. Und außerdem hatte ich so eine romantische Vorstellung. Ich habe nämlich gedacht, wenn man Computerspiele macht, dann hat man seine Ruhe. Ich hab gedacht, wenn ich Computerspiele mache, dann gehe ich morgens in meinen Keller an meinen Computer und dann arbeite ich den ganzen Tag ungestört an meinen Maps und so und keiner will was von mir und dann und irgendwann ist das Spiel fertig.
da hat der Job in Frankfurt seine Spuren hinterlassen, ne? Dieser Wunsch nach Ruhe.
Und das war natürlich, also so ist es natürlich überhaupt nicht, aber das war so die Vorstellung war so sozusagen das Gegenteil von dem, was ich da gerade aktuell gemacht habe.
Ja.
Ja.
Genau. Und das heißt, wir sind dann jetzt so wahrscheinlich, als du dann deine Kündigung auf den Tisch gelegt hast, Ende der 90er oder so?
2001.
2001. So, ja. Und dann sagt man sich, also war es dann klar, wenn man was mit Spiele vielleicht machen möchte, es muss nach Berlin gehen oder war das einfach so ein, weiß ich nicht, Befreiungsschlag von Frankfurt und Süddeutschland wegzukommen?
Eigentlich, ehrlich gesagt, war ich damals gar nicht so scharf auf Berlin. Mhm. Ich war ein paar Mal in Berlin gewesen, ich fand das aber nie so toll, mir war es zu groß und zu laut und so und zu dreckig und ich dachte irgendwie, also es war jetzt nicht meine Traumstadt.
Ja.
Und der Grund war die Games Academy. Ich habe damals eine Ausbildung gemacht dann an der Games Academy, weil ich eben dachte, ich will in diese Industrie und ich kann zwar Maps bauen und so, aber ich bin ja nicht professionell und ich hätte auch nicht gewusst, wie ich mich jetzt bewerben soll und das wäre, glaube ich, auch schwierig gewesen. Und dann bin ich an die Games Academy und habe da eine Ausbildung gemacht als Programmierer, Game Programmer nannte sich das.
Mhm.
Und über 2 Jahre, genau. Und das war so mein Eintrittstor in die Industrie dann auch.
Krass.
Also in die Games-Industrie. Weil,
entschuldige, ja. Nee, bitte, ja.
Genau, weil ich dann einfach, ich dann ja einmal professioneller geworden bin und auch ganz und dann hat mich ein Dozent direkt geheiert, der Jochen Hammer für Desperados 2.
Ach, so ja. Kommt das langsam alles zusammen. Das ist ja spannend. Das ist ja spannend. Hast du denn in dem Studium, wie gesagt, 2 Jahre ist ja auch eine Zeit, war das total von vorne bis hinten genau dein Ding oder gab es dazwischen dann doch nochmal Zweifel, ob du vielleicht mit dem Tourismus da, weiß ich nicht, was hinter dir gelassen hast, wo du eigentlich doch ein bisschen was vermisst dran?
Jein, also der ich habe bei dem Studiengang, ich habe ja Programmieren gelernt und das war schon eine richtig, das ist schon, war eine solide Ausbildung mit C++ und bis in die Tiefen. Und das habe ich ziemlich schnell gemerkt, dass mir das nicht liegt. Also, dass ich zwar grundsätzlich eine technisch interessiert bin und irgendwie gerne so ein bisschen Skripte und auch gerne so ein bisschen programmiere, aber eigentlich war das Programmieren für mich immer Mittel zum Zweck. Ich wollte eigentlich Gameplay machen und ich wollte eigentlich, eigentlich wollte ich auch immer gerne Geschichten erzählen durch meine Spiele. Und Programmieren war eben ein Werkzeug, um das machen zu können. Aber Programmieren aus sich heraus hat mich nicht interessiert. Und ich hatte dann auch keinen, im Gegensatz zu meinen Mitstudenten, das waren tatsächlich alles Männer damals, hat mich, ja, hatte ich nicht die Ambition, jetzt technische Probleme lösen zu wollen unbedingt, sondern es war eben immer nur Werkzeug. Und von daher wusste ich nach dem Studium, dass ich nicht Programmierer werden möchte, sondern im Bereich, im Designbereich, der auch technisch sein kann, aber eben nicht dediziert Programmierer. So. Und von daher waren halt bestimmte Teile des Studiums für mich ziemlich quälend, weil ich dann trotzdem da durch musste und das halt bestehen musste und das dann auch irgendwie geschafft habe. Auch mit viel Hilfe von meinen lieben Mitstudenten, aber genau, aber es war trotzdem cool. Also es war schon klar, dass ich in diese Branche will und so.
Ja, und das ist ja dann gelungen und das ist ja total krass. Und dann heiert dich hier der Dozent und sagt so, Desperados 2, kannst du dich noch erinnern, wie du da, weiß ich nicht, der erste Tag, als du in diese riesengroßen, so stelle ich es mir einfach mal vor, Hallen gegangen bist, in denen diese begabten Menschen zusammensaßen, um Desperados 2 zu machen. Weißt du noch, was du da so für Eindrücke hattest, was dir da so im Kopf herumging, so in den ersten Tagen, wo du da angefangen hast?
Ja, also so ungefähr. Also ich weiß, dass ich war super enthusiastisch und habe mich wahnsinnig gefreut, da arbeiten zu dürfen und an diesem Projekt arbeiten zu dürfen. Das war auch genau mein Ding. Ich habe Desperados 1 geliebt und auch die Aufgaben, die ich bekommen habe, waren halt so 100% meins, weil und ja, genau, also ich war einfach total gespannt, wer die Leute da sind und wie das gemacht wird und was ich da, was man da mitnehmen kann, so. Das war schon sehr cool. Es war allerdings wieder ein Kulturschock, denn Desperados 2 ist entstanden bei Spellbound in Kehl am Rhein. Kennst du das auch?
Ich glaube, es kenne ich von Ralf Adams Geschichten. Der hat doch, glaube ich, auch seine Fingerchen im Spiel gehabt bei diesen Desperado-Spielen, bei den ersten beiden. Kann das sein?
Ja. Zumindest beim ersten, beim zweiten war er, kam er auch ein bisschen, aber nicht so viel. Aber ja, ja, genau. Kehl am Rhein ist ein 10.000 Einwohner Städtchen. am Rhein eben, direkt auf der anderen Seite von Straßburg.
Und dann hast du da direkt Fernweh bekommen, als du gehört hast, mit wem ihr da zusammenarbeitet?
Was meinst du jetzt?
Ach, Moment, du bist dann da wieder hingezogen, oder was?
Ja, na klar.
Ach so, ich dachte gerade, ach guck mal, nee, ich bin da so in meiner...
Da war nix Work Remote. So.
Ja, genau, da war ich kurz mit meinem Jugendlichen 2021-Kopf. Nee,
das war mit Hinziehen. Also das, die Sache war, wir wurden sehr, also ich war nicht der Einzige, der da geheiert wurde, es waren eine ganze, also fast mein ganzer Kurs wurde da geheiert, letztendlich, wenn ich mich recht erinnere. Also so, wir waren, glaube ich, am Ende waren wir 6 oder 7 Leute, die sich schon aus Berlin kannten, die dann alle da zusammen nach Kiel gezogen sind. Und wir wussten aber nicht, wie lange das geht. Also es war eigentlich ein sehr befristeter Gig. Also das hieß, es sollte irgendwie 6 Monate sein, glaube ich, oder sogar weniger am Anfang. Das heißt, es war halt auch klar, man behält seine Wohnung in Berlin und man guckt, dass
man kann fragen, die gute Wohnung.
Ja, genau, man guckt, dass man wieder zurück kann und so. Aber und hat dann eben auch dort so ein Studentenzimmer sozusagen gemietet. Kehl hat nämlich trotz dessen, dass es so klein ist, hat es eine Fachhochschule für Fachverwaltungsangestellte. Und deswegen sind die Zimmer relativ teuer, weil da relativ viele Leute sind. Ja. Naja, genau, also das hingezogen, das dauerte dann natürlich länger, wie das immer länger dauert. Und aber war schon cool, also war wahnsinnig anstrengend, wurde sehr, sehr viel gecrunched in dieser Produktion. Die hatte, die war, wie nennt man das? die war gechallenged, sagt man zu eher auf Englisch. Also es war, wir waren einfach zu spät dran. Es gab wahnsinnig krasse technische Probleme, die dann inhaltliche Umbauten erfordert haben. Und alles dauerte viel länger, als es dauern durfte. Und deswegen war wahrscheinlich auch das Geld sehr knapp. Und alle haben wahnsinnig viel gecrunched. Es war echt krass. Also so viel gecrunched habe ich dann auch nie mehr.
Kannst du das so ein bisschen illustrieren? Also wie viel, also sind das Szenen wie 2 Uhr nachts, das Büro ist noch voller Menschen oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, also das, wie das immer so ist, es geht dann erst so schleichend. Also irgendwie, man arbeitet halt von morgens um 9 bis abends um 8 zuerst. Das ist so normal. Manche bleiben dann auch noch bis um 10. Und dann kommt eben plötzlich zu den Montag bis Freitag kommt noch der Samstag dazu, weil ist jetzt halt irgendwie notwendig. Und dann kommt halt teils auch noch der Sonntag dazu. Und ja, und zum Teil, also du bist jetzt nicht jeden Tag bis nachts um 2 geblieben, aber es gab halt durchaus also du bist halt jeden Tag auf jeden Fall deutlich über 11 Stunden oder so geblieben und oder nicht deutlich über, aber so mindestens. Und dann gab es eben aber auch Tage, wo es dann eben wirklich bis nachts um 2 oder so ging. Krass. Und das war dann so 6-7 Monate lang ungefähr. Ja, also das war schon heftig. So auch mit so Diskussionen, ob jetzt Leute an Weihnachten frei haben können und so. Also es war echt heftig.
Hat dich da du hattest ja berichtet, dass der Enthusiasmus am Anfang ganz schön stark war, hat dich der da durchgeholfen und du hast dann quasi so in der Rückschau erstmal gemerkt, was da eigentlich so abging oder war diese Crunch-Phase dann für dich auch schon so ein Enthusiasmus-Wellenbrecher, wo du gemerkt hast, so, boah, also Spielentwicklung haut schon rein hier?
Nee, es war tatsächlich so, dass der Enthusiasmus mich da durchgetragen hat, also und ich auch so das Gefühl hatte, ja, das muss jetzt halt sein. Das ist jetzt halt so. Hat man ja auch vorher schon drüber gehört und von gelesen und dann wollte man sich ja auch profilieren. Dann war es auch so, dass ich tatsächlich extrem schnell Karriere gemacht habe, also so eine kleine zumindest. Also ich wurde dann zum Lead-Level-Designer gemacht, weil die mit dem amtierenden Lead-Level-Designer nicht so happy waren. Ich nenne das so eine Combat Promotion, also wenn sozusagen in der Schlacht der Offizier vor dir von einer Kugel getroffen wird und sagst, du bist jetzt Offizier.
Mein Gott, das ist echt gruselig, ey.
Genau, das fand ich natürlich, aber war natürlich trotzdem cool, ja, für so einen ersten Gig, ne? Das nimmt man mit, also in den Credits und und das war dann auch der Vorteil von Kehl, muss man sagen. Es gab ja auch sonst nichts zu tun. So, deswegen, es war ja auch einfach das Spannendste, was man machen konnte in der ganzen Gegend, war lang zu arbeiten. So. Da waren die, also, oh Gott, zumindest
die Leute aus Kehl, die Leute, die gerade aus Kehl zuhören. Also, ne, ist natürlich eine Momentaufnahme von damals, ne, kann alles anders sein. Aber ich muss dir auch ein bisschen zustimmen, war nie dort. Aber ich habe, während du erzählt hast, wie so ein kleiner Fernsehfilm hier Bilder von Kehl angeguckt. Und ist schon klein. Also es passt auf so ein Foto drauf komplett.
Ja. Ja, es ist, ja. Also es war auf jeden Fall für so eine Bande Twens, die aus Berlin kommen gerade und sich für die coolsten der Welt halten, hat es nicht so viel geboten.
Was macht man denn? Kannst du mal so erzählen, was macht man denn dann, wenn man da so hart und einen harten Job hat tatsächlich in der Freizeit in Kiel in eurer Zeit? Dann cornert man da so rum irgendwo mit dem Bier und guckt Autos an? Oder?
Nee, wir haben ja einfach tatsächlich zu viel gearbeitet meistens für sowas. Also wenn wir Glück hatten, konnte man irgendwie noch essen gehen. Mhm. Aber oft war es so, dass wir halt dann in der Firma gegessen haben. Das war auch, das muss man sagen, die haben sich dann schon gekümmert. Also da ist dann halt der Producer ist dann zu dem Restaurant, das wir ihm gesagt haben, von dem wir essen wollen, gefahren und hat uns Essen geholt und so bei den langen Abenden. Und ansonsten, wenn wir mal früher raus sind, gab es ein Kino. Wir sind ständig in dieses kleine Kino gegangen, wo, das werde ich nie vergessen, wo mittwochs Rauchertag war. Da konnte man mittwochs im Kino rauchen.
Wow.
Those were the days. Und haben jeden fucking neuen Film geguckt, der rauskam. Ich habe noch nie so viele Kinofilme gesehen wie damals.
Mein Gott.
Also das war so ein Event. Und dann gab es ich erinnere mich an eine, Cocktailbar ist zu viel gesagt, also keine Ahnung, so eine Bar, wo wir manchmal waren. Und das war es dann aber auch. Und ab und zu, genau, und ein paar haben aber in einem Studentenwohnheim gewohnt, wo die, das zu der Fachhochschule gehörte. Und die haben manchmal Partys gemacht. Und da haben wir uns extrem unbeliebt gemacht in kurzer Zeit, weil wir einfach so scheiße waren, ich kann es echt nicht anders sagen. Wir waren halt so ein Rudel Jungs, die wunder was dachten, wer sie sind. Oh Gott. Und haben uns da so arrogant und blöd verhalten, dass die uns da rausgeworfen haben. Und dann war das also auch vorbei mit diesem
Gebrandmarkt von der Keda-Party-Community.
Ja, genau.
Krass. Ja. Ja, krass. Dann stelle ich mir aber den Freudentaumel ganz schön gigantisch vor, als es wieder zurück nach Berlin ging, oder?
Ah, also das war so das
Projekt,
großartig.
Genau, also das Projekt ist ja dann quasi fertig gewesen, Spiel raus, schön Arbeit erledigt, jetzt geht's zurück nach Berlin. Wie ging's denn dann weiter? Weil du hast ja schon gesagt, das war so für ein Gig wurde man da reingeholt.
Ja, genau. Also die hätten mich gerne behalten und ich glaube auch einige von uns, also die haben uns auch ein Angebot gemacht und so, aber ich habe gesagt so, nee. Also ich hatte auch eine Freundin in Berlin und so und ich habe gesagt, ich will wieder zurück nach Berlin, ich bleib hier nicht und überhaupt. Und hatte aber mich eben auch schon vorher gekümmert und hatte also auch direkt nahtlos einen neuen Job in Berlin. Sonst wäre ich wahrscheinlich schon geblieben. Also
ja.
Weil grundsätzlich war das schon ganz cool. Und das nächste Projekt wäre eben noch eine Fortsetzung gewesen zu Desperados 2, das ist ein Spin-off. Das hätte ich auch ganz gerne gemacht. Aber ja, genau, also habe ich mich, aber ich habe halt geguckt, dass ich einen Job bekomme in Berlin und bin dann zu Radon Labs, die zu der Zeit an Drakensang gearbeitet haben, am ersten. Und das war eben wieder so ein Ding, wo ich dachte, wow, geil, jetzt erst Desperados und jetzt Drakensang. Und
voll,
ich hatte als Teenager viel Schwarze Auge gespielt und so und war natürlich Feuer und Flamme dafür. Das war fand ich total cool. Und genau, also ja, es war wirklich so. Wir sind wirklich, also das war, wir sind auch, ich weiß nicht mehr, ich glaube, also ich, fast alle zusammen auch wieder zurück nach Berlin gezogen mit so einem großen gemieteten Mietwagen. Im Winter, das weiß ich noch, es war total kalt und Schnee und wir haben irgendwie 14 Stunden gebraucht von Kiel nach Berlin, weil so viel Stau war. Und irgendwo sind wir auch mal auf so ein Feld geschlittert, weil es also so verschneit und vereist war. Aber es war uns alles egal. Nichts konnte unsere Stimmung brechen, denn es ging zurück nach Berlin. Und es war auch, weiß ich noch, und dann kamen wir abends an und es war in meiner WG, war eine Party auch. Oh. Und zufällig an dem Abend und wir sagen, ey, so geil, endlich wieder das wahre Leben. Genau, ja. Ja, so ging es zurück nach Berlin.
Ja, krass. Und dann hattest du denn überhaupt, also das war da noch Zeit für mal ein bisschen Erholen von Desperados 2 beendet und dann direkt der neue Job? Gab es da mal irgendwie Zeit, mal ein bisschen die Akkus wieder aufzuladen?
Ich glaube nicht so viel. Ich glaube ein bisschen schon. Also ich weiß nicht, ob ich es noch zusammenkriege. Also ich glaube, ich hatte 2-3 Wochen oder so frei, aber es war jetzt nicht so wahnsinnig viel. Weil ja, musste ging halt weiter dann. Also ich glaube, es doch, das war tatsächlich ein bisschen länger, weil wir halt so, genau, weil wir natürlich so viel Urlaub übrig hatten, auch.
Stimmt.
durch die Cruncherei. Aber ich glaube, das war's. Also ansonsten war es sozusagen nahtlos von einem Job zum nächsten.
Wo würdest du denn sagen, so rückblickend, waren denn so als jemand, der daran mitgearbeitet hat in beiden Spielen, die größten Unterschiede, was so vielleicht die Atmosphäre im Team anging oder so überhaupt die Arbeit dort zwischen Desperados 2 und dem Schwarzen Auge-Ding? Waren das Welten, die beiden Teams und die beiden Studios, wie du da so gearbeitet hast, oder kam dir das alles sehr vertraut und bekannt vor?
Nee, es war sehr unterschiedlich. Es war ganz anders. Also Desperados 2, trotz allem, trotz dieser ganzen Schwierigkeiten, die es da in der Produktion gab, war trotzdem, hatte ich immer den Eindruck, ziemlich gut organisiert. Und es war auch, also wie man das jetzt findet, ist nochmal eine andere Sache. Und ob ich das, ich glaube, so mit Abstand würde ich das trotzdem nicht so machen, aber es war sozusagen, es war sehr hierarchisch zum Beispiel. Also es war, gab immer diese ganz klare Struktur, Lead hier, Producer obendrauf, es gab feste Abläufe, wenn man irgendwas haben wollte, was programmiert werden musste, dann gab es da also so eine Art Formular, das ausgefüllt werden musste mit einer Beschreibung und dann wurde das also sagen wir mal, ich als Level-Designer möchte in meinem Editor einen neuen Knopf haben. Dann musste ich das also beschreiben auf so einer, weiß nicht, wie das hieß, Feature-Card, glaube ich, oder so. Und dann musste ich also zum Lead-Level-Designer gehen. Das war ja glücklicherweise ich, deswegen gehört das einen Schritt weniger. der musste das dann signen, also bestätigen, ja, der Level-Designer darf den Knopf haben. Und dann ging das also in die Programmierung, da musste das dann der Lead-Programmer ebenfalls gegenzeichnen und dann, glaube der Producer nochmal oder so. Und dann wurde vielleicht irgendwann dieser Knopf eingebaut. Es war sehr hierarchisch und es war sehr departementiert. Gibt's das Wort? Kann man das
sagen? Ich glaube, das Wort gibt's.
Ja.
Gibt's einfach jetzt.
Okay, also du weißt, was ich meine, ne? Also die verschiedenen Abteilungen waren sehr getrennt voneinander, auch räumlich. So. Und es war auch nicht erwünscht, dass du jetzt als Level-Designer einfach rübergehst und sagst so, hey, wäre irgendwie voll cool, wenn ich so einen Knopf hätte. So, und irgendwie ein Programmierer denkt schon mal drüber nach, wenn das nicht vorher diesen formalen Gang gegangen wäre. Und das hatte viele Nachteile. Ich würde es heute nicht mehr so machen, aber es hatte eben auch gewisse Vorteile. So, und bei Radon Labs war es deutlich durchmischter und deutlich weniger straff organisiert, zumindest in der Zeit, in der ich da war. Es gab zwar Leads, aber es war alles ziemlich offen und es war auch deutlich weniger Druck auf dem Kessel. Das lag natürlich auch an der Phase. Also Drakensang war in einem deutlich früheren Projektphase, als ich da angefangen habe, als Desperados 2. Das hatte gewisse Vorteile, aber es hatte eben auch gewisse Nachteile. Also ich kam von alle diese Studios gibt es heute nicht mehr, deswegen kann ich relativ offen reden, ist schön.
Ich habe parallel schon geguckt, habe ich auch gesehen, dick durchgestrichen mittlerweile.
Es war einfach so, dass als wir da ankamen, bei Spellbound war ständig unter Strom gewesen und musste total viel machen und hatte total viel zu tun, konnte aber auch total viel tun. Und bei Drakensang war es tatsächlich so, dass als wir da anfingen, hatten die Level-Designer praktisch keine Tools. Also du konntest eigentlich nichts machen, so richtig. Du konntest dir irgendwie Level ausdenken oder Quests aufschreiben, aber du konntest halt kaum was im Game testen. Es war nur total rudimentär. Du konntest die irgendwie so in 3D so zusammenklöppeln, aber es war wirklich alles doch sehr, sehr, sehr rudimentär. Und das hat mich wahnsinnig frustriert, weil ich nicht arbeiten konnte, weil ich das Gefühl hatte, ich komme hier nicht voran und ich sitze hier rum und das ganze Spiel geht nicht voran und so. Und das hat tatsächlich auch, war am Ende so schlimm für mich, oder es hat mich auch so gestört, dass ich dann ja wieder weggegangen bin dort, relativ schnell. Nach knapp einem Jahr bin ich ja dann zu Jäger.
Ja, krass. Ich kann mir das auch voll vorstellen, weil so wie du es beschrieben hast, hier an Desperados 2 entwickelt, dann der berufliche Aufstieg während der Entwicklung. Du warst ja ganz offensichtlich auch total gut in dem, was du gemacht hast. Und dann bist du ja auch quasi mehrfach durch diese Schlachtfelder im Studio gelaufen. Du hast diese Crunch-Phase überstanden, da hast du wahrscheinlich dann auch gedacht, so boah, guck mal, das kann nicht alles, das klappt irgendwie alles. Und jetzt kommst du in dieses Berliner Lesiferi-Studio rein, wo es nicht mal die Tools gibt. Also die Frustration, die kann ich ja bis heute noch spüren. Das kann ich mir richtig gut vorstellen.
Genau. Und dann hast du natürlich auch, also ich war ja immer noch dieser Sven, der alles besser weiß so. Und dann hört ja auch niemand auf dich. Ne? Also du hast ja das Gefühl, so ich weiß jetzt alles, ne? Ich habe jetzt dieses Projekt geschippt und war da Lead und also was wollt ihr mich überhaupt? Und hier läuft alles schief, offensichtlich, das ist alles katastrophal. Und jetzt hört doch mal gefälligst auf mich und dann hören die nicht auf einen. Das ist total frustrierend.
Ja, krass. Und von dort dann zu Jäger. Und wie waren denn die jetzt drauf? Wo befinden die sich? Wir haben jetzt schon die Skala quasi definiert. Auf der einen Seite Desperados 2, Hierarchie, Hierarchie, Hierarchie. Auf der anderen Seite Radon Labs, eher flache Strukturen. Wo war denn da Jäger?
Also Jäger hat mich erstmal beeindruckt, weil die gar nicht auf dem Schirm hatte. So lange, weil die ich glaube, wann war denn, ich weiß gar nicht, wann das Jäger-Game rauskam, ich glaube 2003 oder so. Und inzwischen sind wir schon 2006, 2007. Man hörte einfach nichts von denen ich wusste nicht, was die machen. Und dann arbeitete aber ein Freund von mir schon dort, der Johannes Christmann von Maschinenmensch.
Ach ja.
Und der sagte, hey, ist voll cool hier und die arbeiten an einem coolen neuen Projekt und so und wir brauchen noch Level-Designer und jetzt bewirb dich doch mal. Und dann habe ich das gemacht und bin dann dahin und erstmal, das war interessant, also Radon Labs war zu der Zeit nämlich ziemlich groß. Also trotz diesem Laissez-faire waren die relativ groß, waren über 100 Leute. Und Jäger war zu der Zeit ziemlich klein gerade. Die waren da so, ich glaube so 20 plus. Und kam da hin und war erstmal so, das war irgendwie übersichtlich, aber nett. Und dann war ja auch kleiner als Bellbound tatsächlich zu der Zeit. Und dann haben die mir aber gezeigt, woran die da arbeiten. Und das waren so ja, im Prinzip so Spec-Ops-Vorgänger-Prototypen und so. Und das sah alles schon echt gut aus und war auch gut spielbar und war echt beeindruckend. Und dann habe ich genau das so ungefähr gefragt nach meiner Erfahrung mit Radon Labs auch so, ja, wie organisiert ihr das denn alles? Und wie sind die Abläufe und so? Weil ich auch echt sicherstellen wollte, dass es irgendwie gut organisiert ist. Und die hatten eine Producerin, die sehr fit war und es machte alles einen sehr guten Eindruck. So, also es war interessant, weil es war kleiner, aber man hatte das Gefühl, die Leute, also es sind weniger Leute, aber die Leute, die da arbeiten, sind wirklich gut in der Sache, in dem, was sie tun. Und ja, also es war einfach auch nochmal was, wo ich dachte, qualitätsmäßig, da kann ich noch was lernen und es könnte richtig gut werden. Es könnte richtig groß werden. So.
Jetzt, ich habe eine Frage, die mir auf der Zunge liegt, aber vorher muss ich eine kleinere Frage stellen. Bist du denn nach Spec Ops The Line von Jäger weggegangen dann schon oder bist du noch dort geblieben?
Nee, ich bin bei Jäger geblieben. Ich habe Dead Island 2 gemacht dann nach Spec Ops und das war mein anderer großer Karriereschritt. Ich war Design Director bei Dead Island 2.
Ach, krass. Aber danach, dann war der Weggang quasi zum, dann die Gründung auch des eigenen Studios Paint Bucket dann. Oder kommt da noch mal was dazwischen?
Nee, da kommt noch mal was dazwischen.
Ach Gott, okay, ja, dann pass auf. Aber bevor wir dort an diese Lücke kommen, weil dann möchte ich die Frage trotzdem schon stellen. Wenn ich so dein Spieleportfolio dann so angucke, Spec Ops The Line, also wir kennen sie ja alle, das Antikriegsspiel, das war ja im Grunde so das erste schon vordergründig auch politisches Spiel, das wirklich auch so in diese Richtung eine Aussage mitbringt. Und wenn man jetzt die Spiele anguckt, die du heute entwickelst, der kleine Vorgriff, ne, bei Paint Bucket Games, da strengt sich mir einfach die Frage auf, wenn ich mir diese Biografie so anhöre und angucke, hat dich diese Zeit bei Jäger als Entwickler politisiert oder hattest du ohnehin sowieso schon die ganzen Jahre davor irgendwie, weiß ich nicht, warst du sowieso schon ein hochpolitischer Mensch, der überlegt hat, naja, Spiele könnten sich ja auch mal in diese Richtung wenden?
Also ich war schon immer ein hochpolitischer Mensch. Mhm. Also meine Mutter erzählt mir immer die Geschichte, dass ich anscheinend irgendwie mit 10 Jahren angefangen habe, Spiegel zu lesen. Ich kann mich nicht mehr so richtig daran erinnern, aber es so, war wohl so. Ja. Und auch eben in der Schule schon immer politisch diskutiert habe und immer sehr, sehr politisch war. Und ich habe aber meine politische Haltung und mein politisches Interesse nicht zusammengebracht mit Games machen. Das war für mich was anderes irgendwie. Das war halt, das waren zwei getrennte Dinge. Und also bei Spec Ops hat sich das erste Mal vermischt. Wobei das ja auch nicht unbedingt von mir ausging oder so. Ich war da sogar am Anfang ein bisschen skeptisch, ob das funktionieren kann. Aber ja, also Spec Ops war auf jeden Fall insofern ein Augenöffner, als ich dann gesehen habe, okay, das kann man machen und das ist auch gut, das zu machen. So. Mhm.
Verstehe. Ja, ich finde das total spannend. Also dieser Weg und dann Dead Island 2, auch ein Spiel, das man ja kennt, das ein Begriff ist. Und von dort dann sagst du, gibt es noch eine Station, das heißt, die befand sich dann wohl außerhalb von Jäger.
Genau. Also Dead Island 2 hat ja kein so schönes Ende genommen. Also das war richtig. Ja dann so, dass Deep Silver und Jäger beschlossen haben, getrennte Wege zu gehen. Und Deep Silver dann, das war ja ihr Franchise, ist ja auch immer noch in Entwicklung wohl irgendwo, Dead Island 2. die haben das dann wieder an sich genommen. Und Jäger hatte halt von heute auf morgen die Situation, dass sie im Prinzip da ein gesamtes AAA-Team hatte, was kein Projekt hatte. Mhm. Und dessen Design Director ich war. Und zu dem Zeitpunkt war ich schon 9 Jahre bei Jäger. Krass. So, und hatte dann eben überlegt, Also ich mochte und mag Jäger noch heute. Also es ist wirklich eins meiner liebsten Studios. Ich bin total gut befreundet auch mit Leuten dort und mag auch die Gründer sehr gerne. Und aber es war dann halt auch einfach so, dass ich dachte, einmal habe ich an mir selber gezweifelt natürlich, also weil wenn halt so ein Projekt scheitert und das nimmt man als Scheitern wahr auf jeden Fall, egal was die Gründe jetzt im Detail sind und ob man da jetzt im Detail was dafür kann und dann in so einer exponierten Position, also als Director, da zweifelt man schon an sich selbst und da zweifelt man auch so dran, kann ich das eigentlich wirklich bin ich jetzt halt schon so lange in der Firma, dass ich sozusagen automatisch Karriere mache oder ich wollte es dann auch so ein bisschen wissen und habe mich dann mal so kreuz und quer beworben und letztendlich war es dann aber auch wieder so, dass ein Freund von mir wo arbeitete und mir das dann empfohlen hat und gesagt hat, und was die gemacht haben, hat mich interessiert. Das war Sandbox Interactive. Das sind die Albion Online-Macher, auch in Berlin. Ja. Und das war natürlich auch ein Pluspunkt, zwar immer noch in Berlin. Und die suchten jemanden, der ihnen so eine die Designstrukturen aufbaut, mit auch vor allem rund ums Level-Design. Für Game Design hatten die jemanden, der sehr, sehr gut war, aber der war auch mehr als ausgelastet und die suchten jemanden, der sich im Prinzip ums Level-Design kümmert. und auch nochmal so eine andere Perspektive reinbringt ins Design, glaube ich, und auch in ihre Produktion. Und was mich an denen interessiert hat, war erstens, es war ein MMO. Das habe ich noch nie gemacht und das fand ich spannend. Wobei Dead Island 2 auch so eine starke Multiplayer-Ausrichtung hatte, aber Und sie hatten keinen Publisher. Und ich war zu dem Zeitpunkt so ein bisschen nicht so gut zu sprechen auf Publisher. Und fand das halt total spannend, dass die ein Spiel hatten ohne Publisher. Die hatten einen privaten Investor. Aber auch mit einer ganz, ganz starken Community-Bindung. Dass sie im Prinzip durch und mit dieser Community weiterentwickelt haben. Weil Albion Online war ja immer lauffähig, schon ganz früh. Und die haben dann von so einer kleinen Community in eine immer größere dieses Spiel weiterentwickelt. Und das fand ich total spannend und cool. Und genau, dann bin ich da untergeschlüpft für auch wieder etwas mehr als ein Jahr. Als Creative Director war mein Titel, zusammen mit dem Robin Henkes, der Game Director. Und genau, und da haben wir uns aber nach dem Jahr entschieden, das nicht mehr fortzusetzen. Und es war halt auch schon so, also ich fand das alles total spannend, aber es war halt auch nicht mein Game. Yeah. So. Yeah. Mm. Und das war dann der Moment, das war 2016, das war der Moment, wo ich gesagt habe, so und jetzt, weil die Idee, was Eigenes zu machen, die hatte ich schon lange. Also die hatte ich schon auch während Spec Ops und eigentlich auch davor auch schon. Also ich weiß, dass ich mit dem Johannes Christmann schon Ideen hatte, 2007, 2008 oder so, was Eigenes zu machen und so. Das ist dann immer wieder, haben wir immer wieder sein gelassen oder ich auch immer wieder sein gelassen und zwar mir dann doch immer, ich habe mich dann nicht getraut und ich habe dann immer gedacht, ich muss aber noch was lernen und so. Genau, und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, so okay, jetzt oder nie. Also jetzt möchte ich was machen. Und das war dann die Geburtsstunde von Through the Darkest of Times eigentlich.
Ja. Und das ist ja, also kaum, man kann ja kaum weiter weg sein von Albion Online. Lag diese Idee denn schon die ganze Zeit bei dir in der Schublade? Also stelle ich mir das so vor, du stürzt jetzt, also in einer Art von Selbstständigkeit quasi, ist es ja im Grunde, ein eigenes Studio dann aufzubauen und konntest gar nicht abwarten, dieses Spiel zu entwickeln? Oder hast du dir vorher, weiß ich nicht mal, angeguckt, was gibt's denn so auf dem Spielemarkt? Okay, da ist so eine, vielleicht so eine Art von Nische, vielleicht könnten wir uns da reinsetzen. Wie sah denn da so dein Kopf aus, als das losging?
Ich kam vom Spiel her immer. Also wie das sozusagen gemacht wurde, so ähnlich wie beim Programmieren, dass die ganze Selbstständigkeit und so ist immer ein Werkzeug eigentlich eher, um ein Spiel zu machen, als dass ich jetzt gerne selbstständig bin und mir dann überlege, was für Spiele möchte ich denn machen. Also die Vorgeschichte von Through the Darkest of Times ist, ich habe mal davor schon angefangen, so in meiner Freizeit kleine Spiele zu machen. Und zwar schon, als ich Design Director war, weil ich in meiner Arbeit plötzlich wieder ganz weit weg war vom eigentlichen Spielemachen. Ne? Ich habe plötzlich so viel, also ich hatte irgendwie ein Team von 30 Designern oder so, es war und ständig Meetings und du machst einfach nichts mehr am Game selber. Und das habe ich so vermisst, dass ich angefangen habe, kleine Spiele zu machen. Da gab es gab so eine Challenge damals im Netz, die hieß One Game per Month. One Game per Month, glaube ich.
Ja, klar, ja.
Und das habe ich gemacht dann. Also ein kleines Spiel im Monat so. Einfach auch, weil ich es nochmal wissen wollte, kann ich noch selber Spiele bauen? Da habe ich alles verlernt und sowas. So Gedanken macht man sich da ja manchmal. Und außerdem hat es mir Spaß gemacht. Und eins davon war im Prinzip Through the Darkest of Times schon. Eins davon war der Vorgänger davon. Also das war halt, also war natürlich total klar, rudimentär und nur Text und es sah fürchterlich aus, weil ich die Grafik selber gemacht habe und kann nicht gut Grafik. Und es war auch, und da waren eben so einige Prototypen dabei. Manche habe ich nur zum Spaß gemacht, wo ich existierende Sachen nachgebaut habe. Manche wollte ich eben mal ausprobieren. Und Through the Darkest of Times war sowas, was ich mal ausprobieren wollte. Weil ich die Idee interessant fand. Und dann dann war das aber, also das hat überhaupt keinen Spaß gemacht, das zu bauen, und es hat überhaupt keinen Spaß gemacht, das zu spielen. Und dann dachte ich, okay, tue ich mal in die Schublade. Normalerweise habe ich so Sachen dann verworfen, aber da habe ich gedacht, okay, das liegt vielleicht jetzt wirklich daran, dass nur dieser eine Monat und nur ich da Zeit reingesteckt habe. Das könnte man vielleicht trotzdem nochmal sich angucken. Und dann fast forward, so ungefähr 2 Jahre später, war eben dieses, war eben das Ende von meiner Zeit bei Albion. Und ich habe überlegt, was machst du jetzt? Möchtest du was Eigenes machen? Und bin so im Kopf die Prototypen durchgegangen, die ich schon hatte, und die Ideen, die ich schon hatte. Und es war eben aber gleichzeitig so eine Zeit, wo ich politisch sehr, mir sehr große Sorgen gemacht habe.
Ja, Trump und so weiter, oder?
Genau, das war Trump, war da gerade gewählt worden. Das war, also in Frankreich sah es so aus, als könnte die Front National gewinnen. Und AfD hier, und also es war alles so Signale, die mich sehr besorgt gemacht haben und wo ich gedacht habe, okay, also in diese Zeit möchtest du jetzt wirklich ein Spiel machen, das ein Statement setzt, und Through the Darkest of Times könnte sowas sein. Dann habe ich das Konzept genommen, und meine Anfangsidee war, ich mache das irgendwie alleine und so nebenbei und lebe von Dozenturen und dann guck mich mal und so. Weil auch der Sebastian, muss man dazu sagen, der Sebastian Schulz, also mit dem hätte ich das natürlich gerne gemacht, aber den hatte ich, der war halt bei Sandbox und der hatte da eigentlich gerade voll den coolen Job und der hat sich da auch total wohlgefühlt und so. Und deswegen kam ich überhaupt nicht auf die Idee, den zu fragen, erstmal. Und dann waren wir also so in einer Kneipe, haben uns getroffen und ich erzähle ihm von dieser Idee. Und er so, ja, das ist ja voll cool, ja, zeig mal. Und dann hatte ich irgendwie meinen Laptop dabei, dann habe ich ihm das Konzept nochmal gezeigt. Und er so, das ist ja voll cool. Ich so, ja, jetzt brauche ich halt noch irgendwo Art oder so, jetzt brauche ich noch irgendwie so einen Freelance-Artist, der mir da was macht und dann kann ich was dazu kaufen. Und er so, hä, was? Das mach ich. Das mache ich ja wohl, ist ja klar. Und ich so, hey, bist du sicher? Und du hast doch irgendwie voll viel Arbeit und so. Und er so, nee, ist voll geil, habe ich voll Bock drauf, mache ich. Und so ging das los. Und er hat dann auch echt dann schnell angefangen und hat dann eben diesen Character, also diesen Prototyp von damals, den konnte man nicht weiterbauen, weil das war auch irgendwie eine kleine Engine, sondern ich habe dann komplett von vorne angefangen. Ich habe mir auch Unity beigebracht. Ich konnte kein Unity zu der Zeit. Und dann habe ich in Unity erstmal diesen Character Editor gebaut, der so ein bisschen das ist, was auch dann nachher im Game war, so, aber ganz grob. Und außerdem machte mir das Spaß, so als Idee, diese Character schon mal prozedural zu erstellen. Es hat halt irgendwie dieser Welt sofort so ein Leben gegeben, wenn du plötzlich so Hans Schuster, Handwerker, Anarchist 38, so, das hat sofort so Bilder im Kopf produziert. Und Sebastian hat eben diese Character gezeichnet dazu und eben in einer Weise, die dann modular sein musste, damit die prozedural erstellt werden können. Und von da ging es dann so weiter. Dann bin ich, genau, und das war wirklich so, also es waren lauter so Zufälle bei Through the Darkest of Times. Es war wirklich, also ich glaube ja nicht an Schicksal oder so, aber das war wirklich so, hat sich's angefühlt, ne? Also so, erst Sebastian, ja klar, mache ich. Und dann treffe ich den Johannes Christmann wieder mal. Und ich hatte auch, also ich hatte immer dann schon so ein bisschen neidisch auf die geguckt. Die saßen damals noch im alten Saftladen. Dann war so ganz klein mit so 10 Leuten. Ich dachte, oh, das ist ja so cool. Und dann hat man da so ein Workspace und andere Leute und trefft den Johannes und sagt so, erzähl ihm so, was er vorhat. Und er so, ja, willst du einen Saftladen einziehen? Und ich so, wie, willst du einen Saftladen einziehen? Habt ihr Platz? Weil, ja, nee, wir ziehen um in eine größere Location. Da gibt's dann Plätze.
Wahnsinn.
Und ich so, ja klar, geil, cool. Und dann saß ich da, und das war irgendwie im November oder so, und im Januar saß ich im Saftladen und werkelte an Through the Darkest of Times. Das war echt ein Traum so. Es war echt cool.
Richtig schön. Ja, und Traum und cool. Also die Geschichte ist ja bekannt, wie es dann weiterging, aber das Spiel war ja auch erfolgreich, hat viele auch Auszeichnungen bekommen, viel Lob auch. Und also die Geschichte ging ja gut aus. Das ist ja richtig toll. Richtig toll. Übrigens, da kann ich ein kleines, also ich wollte schon sagen, da kann ich Grüße ausrichten, aber das ist eigentlich falsch. Ich habe diese Woche, Anfang dieser Woche, einen Vortrag halten dürfen vor, also um es einfach zu sagen oder um es jetzt nicht unnötig zu verkomplizieren, vor einer Gruppe von Seniorinnen und Senioren. Mhm. Und da ging es darum, diesen Menschen mal zu erklären, was machen denn Spiele so heute? Was können die denn so? Wofür werden die so benutzt so? Um denen mal eine Übersicht zu geben, wo das Medium mittlerweile so ist. Und das war sehr spannend, weil ich habe denen natürlich auch Through the Darkest of Times gezeigt und gesagt, guck mal hier, solche Spiele gibt's auch. Und da ging so eine Mischung aus Raunen und Beeindrucktheit und ganz vielen starken emotionalen Gefühlen durch den Raum. Dieses Spiel hat da eine ganz schöne Resonanz ausgelöst und die waren allesamt sehr, sehr beeindruckt von diesem Spiel. Das wollte ich einfach mal weitergeben, weil ich mir dachte, ich höre dich jetzt sowieso. Also Hut ab quasi in deren Namen.
Danke, schön.
Ja. Ja, genau. Und jetzt die Zukunft, ne? Ich habe ja schon gelesen, The Darkest Files ist ein Spiel, das jetzt irgendwo, weiß ich nicht, Entwicklung, wahrscheinlich frühe Entwicklungsphase oder sogar schon weiter ist, ne? Also ein Spiel, das sich dreht um einen Anwalt, der in der Nachkriegsbundesrepublik NS-Verbrechen aufklärt. Ist das schon, kann man das schon anfassen quasi?
Kann man leider noch nicht anfassen. Es ist immer noch sehr früh. Wir haben im Moment, wir fangen jetzt jeden Moment an. Ach, wir scharren mit den Füßen. Es ist wirklich, wir sind so ein bisschen Opfer unseres eigenen Erfolges. Also wir hatten einfach das Glück, als Studio dann so auf der Landkarte erschienen zu sein, dass wir Aufträge bekommen haben, die so gut waren, dass wir sie nicht ablehnen können. Mhm. Eins davon ist, das ist auch schon bekannt, ist, dass wir an Beholder 3 arbeiten. Mhm. Als ein ursprünglich russisches Spiel über einen fiktiven Überwachungsstaat. Mhm. Und das macht also auch wahnsinnig Spaß. Daran arbeiten wir. Und aber The Darkest Files geht auch bald los.
Voll toll, voll toll. Das heißt spannende Zukunft, ne? Spannende Zukunft, aber auch spannende Vergangenheit. Und es war richtig, es fühlte sich an, als wären wir beide wandern gewesen. Wir haben uns hingesetzt am Anfang bei dem See, ne, in unserer Wunschvorstellung und sind dann mal richtig schön durch Deutschland und durch deine Nebenstation gelaufen. Ich fand das sehr spannend. Ich fand das viel, also vielen Dank, dass du mich da mal so mitgenommen hast. Es war wirklich sehr aufschlussreich.
Ja, gerne.
Ja, also da ging auch die Zeit schnell rum, muss ich sagen. Bin ein bisschen erschrocken, aber wir haben die Geschichte quasi beendet von Anfang bis Ende. Da bleibt mir nur zu sagen, ein riesengroßes Dankeschön für die Offenheit, für die Anekdoten, für die kleine Zeitreise. Es war toll.
Ja, danke gerne. Freut mich immer.
Und sobald ich dann dieses Audio-Equipment zusammen habe und die Welt es wieder zulässt, dann komme ich an diesen See und dann machen wir eine Folge Okay, cool, trifft wieder. Und dann holen wir das nach.
Ja, gerne. Das machen wir auf jeden Fall.
Ja, sehr schön. Ja, cool. Dann winke ich dir zu. Ne? Wir sehen uns, wir hören uns, wann immer es passieren möge. Und bis dahin wünsche ich dir einfach alles Gute.
Danke ebenso.
Tschüss.
Tschüss.
So, das war's. Das war mein Gespräch mit Jörg Friedrich. War mal wieder eine große Wucht. An euch habe ich einen kleinen Hinweis. Ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat, aber tatsächlich ganz passend thematisch auch zu dieser Folge hier, zu diesem Gespräch mit Jörg Friedrich erschienen, ist jetzt ganz frisch ein Gespräch mit Dr. Martin Thiele-Schwetz über das Thema, inwiefern Spiele mit historisch kontroversen Themen umgehen können. Das ist thematisch deswegen passend, weil Jörg Friedrich ja selbst auch sich schon in diese Bereiche der Spieleentwicklung gewagt hat, mit Spec Ops The Line, aber auch mit Through the Darkest of Times. Und auch sein kommendes Spiel dreht sich ja um ein Thema, das finde ich ein ganz interessantes, aber auch gleichzeitig ein ganz schwieriges ist. Deswegen hier der Hinweis, das ist eine Folge im Rahmen des Formats Okay Cool fragt nach. Dieses Format ist frei für alle, die Okay Cool unterstützen auf Steady. Den Link findet ihr in der Folgenbeschreibung. Ansonsten danke ich euch von Herzen fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder am Sonntag oder am Freitag, je nachdem. Und dann würde ich sagen, habe ich noch irgendwas zu erzählen dazu? Nö, eigentlich nicht. Habe jetzt übrigens die ganze Anmoderation und Abmoderation mit dem Husten gekämpft. Ich habe ein Wasser getrunken und das nicht richtig hinbekommen und jetzt kratzt alles im Hals. Aber auch das sind Geschichten, die vielleicht nicht alle von euch interessieren. Und deswegen winke ich und sage Tschüss, bis nächstes Mal.